Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreicher Mikrofon. Bei Cognac, Kaffee und Schnittchen traf man sich am 20. Januar 1942 in einer herrschaftlichen Villa am Wannsee. 90 Minuten nur dauerte die Besprechung der 15 Männer, allesamt Vertreter des NS-Regimes.
Da sind wir also wieder und reden über die Juden.
Sieht ganz so aus.
Ein furchtbar unerfreuliches Thema.
Die Tötung von 11 Millionen europäischen Juden war längst beschlossene Sache. Es ging also bei der sogenannten Wannsee-Konferenz im Januar 1942 um logistische Fragen, wie genau der Völkermord vonstatten gehen sollte. Der Historiker Peter Klein erläuterte hier bei uns in der Sendung.
Auf dieser Konferenz treffen sich Täter, die außer bei zwei Personen alle nicht persönlich am Massenmord teilnehmen, sie ihn ja nicht mal sehen, sondern bei denen quasi der Massenmord zum Verwaltungsvorgang wird, der eine Behandlung bedarf, wie alle anderen Verwaltungsvorgänge auch.
Ein Verwaltungsvorgang, fein säuberlich dokumentiert in einem Protokoll. Und das ist Grundlage eines neuen Filmes von Regisseur Matti Geschonek. Ab sofort ist er in der ZDF-Mediathek zu sehen und heute am 80. Jahrestag der Wannsee-Konferenz habe ich darüber mit unserer Filmkritikerin Katja Nikodemus gesprochen. 15 Männer sitzen um einen Besprechungstisch und reden, wie wir in dem kurzen Ausschnitt gerade gehört haben, auf abscheulich zynische Weise über einen Völkermord. Ist der Film Die Wannsee-Konferenz demzufolge ein Kammerspiel, das ausschließlich aus Monologen und Dialogen besteht?
Ja, dieser Film findet tatsächlich fast ausschließlich in einem Raum statt. Es gibt ungefähr eine Viertelstunde lang die Präliminarien, also die Ankünfte der Teilnehmer, Begrüßungen, kurze Gespräche, bei denen erfahren wir dann, wer wen kennt, wer wem über- oder untergestellt ist. Und das geht so bis zur Ankunft von Reinhard Heydrich, dem SS-Obergruppenführer, gespielt von Philipp Hochmeier, der die Konferenz ja einberufen hat, übrigens als Besprechung mit anschließendem Frühstück. Ja, und danach befinden wir uns mit einer ruhigen, sich minimal bewegenden, konzentrierten Kamera fast durchgängig im Konferenzzimmer, hören diesen Dialogen zu. Und gerade durch diese Mischung aus Konzentration und Ruhe bekommen die Dialoge etwas unheimlich Spannungsvolles. Und ich meine hier unheimlich wirklich im wörtlichen Sinne.
Also unheimlich, unheimlich. Nun wissen wir, dass man sich im Großen und Ganzen einig war bei dieser historischen Wannsee-Konferenz, wissen aber auch, dass gute Filme Konflikte eigentlich benötigen. Also Gegenspieler, Sympathieträger. Wie wird die filmische Dramaturgie hergestellt? Kommt man ganz ohne aus?
Ja, die Dramaturgie, die entsteht durch die Konflikte zwischen den Beteiligten, die immer deutlicher aufscheinen. Auf der einen Seite gibt es eben Militärs, die in Osteuropa physisch an der Ermordung der jüdischen Bevölkerung teilnehmen. Und diese Gruppe, die blickt eben mit Verachtung auf die Bürokraten, die sogenannte Endlösung vom Schreibtisch aus planen. Und die einen fühlen sich halt als Ausputzer an der Front und die anderen versuchen, also im Wesentlichen vor sich selbst versuchen sie das, den Schein der Zivilisation aufrechtzuerhalten, indem sie die Enteignungen formalisieren, an Rassengesetzen arbeiten und besonders zynisch, sie sorgen sich um das seelische Wohl der deutschen Soldaten, die ja durch die Gräueltaten, die sie im Osten begehen, belastet seien. Und dann muss man sich einfach vor der Regie verbeugen. Die fast unerträgliche Grundspannung entsteht dadurch, dass sich die Schauspieler in ihrem Spiel keinen Millimeter von ihren Figuren und vom Gesagten distanzieren.
Sie verbeugen sich schon vor Matti Geschonek. Diese 15 Protagonisten, diese NS-Größen, sind ja allesamt historische Figuren. Versucht man jetzt und versucht Matti Geschonek, diesen realen Personen nahezukommen? Oder macht er sich völlig frei von physiognomischen Ähnlichkeiten zum Beispiel oder der Art und Weise, wie sie geredet haben?
Ja, das Interessante ist ja, in dem Protokoll ist zwar zusammengefasst, was gesagt wurde, aber es ist ja nicht immer ersichtlich, wer was sagt. Und tatsächlich werden die Schauspieler so locker physiognomisch gecastet, aber ich glaube, es geht eher um schauspielerische Qualität. Und in der Zuschreibung oder Zuteilung der Dialoge und Äußerung, da liegt ja auch schon mal der erste fiktionalisierende oder spekulierende Zugriff. Und natürlich wissen wir auch nicht, wie genau die Teilnehmer gesprochen haben. Und hier liegt für mich dann auch wirklich das zutiefst Beeindruckte, die Leistung von Matti Geschonek. Er verleiht der Sprache dieser Vernichtungskonferenz etwas absolut Gegenwärtiges, Heutiges. Also Philipp Hochmeier alias Heydrich, der tritt auf wie der Chef eines Start-up-Unternehmens fast oder einer erfolgreichen Firma, die jetzt die nächsten Projekte angeht. Und sein Ton ist freundlich, jovial, Er versucht zu verbinden, so wie man heute eine Corporate Identity, also eine Firmenidentität, befördert. Und auch der Ton der anderen Anwesenden ist sachlich freundlich. Und gerade weil uns die Atmosphäre so bekannt oder so zeitvertraut ist, blitzt eben das Ungeheuerliche in den Worten umso ungeheuerlicher hervor. Also in Worten wie Auskämmen der Juden aus dem Volkskörper, Sonderbehandlung, Einwaggonieren und so weiter.
Nun ist es ja nicht die erste filmische Inszenierung der historischen Wannsee-Konferenz. Einen Film von 1984 gibt es auch schon. Wenn Sie jetzt von dieser heutigen Sprache und auch dieser heutigen Inszenierung eigentlich sprechen, kommt dann mit jeder neuen filmischen Darstellung was Neues auch hinzu?
Das ist interessant. Ich habe gerade noch mal den Film Die Wannsee-Konferenz von 1984 gesehen. Der ist ja auf YouTube frei zugänglich, dieser Fernsehfilm von Heinz Schirk. Und es ist schon so, dass uns da die Sprache ganz anders anschaut. Die Männer reden da eher wie in einem Stammtisch oder im Bierzelt. Es wird ganz verächtlich gelacht, zu poltern. Und das ist eine ganz andere Distanz, die da zu diesen Männern und ihren Menschheitsverbrechen entsteht. Und ja, in Geschoneks Film wird uns diese Distanz nicht gegeben. Da erleben wir wirklich das schonungslose Reenactment eines Dokuments.
Und somit eine Bevorzugung des Geschoneck-Filmes? Oder wie würden Sie sagen?
Ich würde sagen, der ist zeitgemäß und deswegen würde ich auch jede Schulklasse eigentlich da reinschicken heutzutage, denn in diesem Film sitzen wir wirklich mit am Konferenztisch am Wannsee.
Katja Nikodemus über den Film Die Wannsee-Konferenz von Matti Geschoneck in der ZDF-Mediathek zu sehen und am kommenden Montag im ZDF-Fernsehprogramm ab 20.15 Uhr. Ein strammer Nazi hätte auch Hardy Krüger werden sollen. Zur Freude seiner Eltern besuchte er die Adolf-Hitler-Schule der Ordensburg-Sonthofen, ein nationalsozialistisches Elite-Internat. Und in den letzten Kriegswochen, da war Krüger nicht mal 17, wurde er noch zur Waffen-SS eingezogen.
Dieser Verbrecher, dieser Hitler, zu einer Zeit, als er schon seinen Selbstmord geplant hat, hat er, weil er uns mitnehmen wollte in seinen Tod, glaube ich, eine ganze Division von 16-Jährigen aufbauen lassen.
Als Kanonenfutter in den Krieg geschickt, überlebte Hardy Krüger den Kugelhagel und engagierte sich später unter anderem in der von ihm mitgegründeten Initiative Gemeinsam gegen rechte Gewalt. Schauspieler, Schriftsteller, Weltenbummler, Aktivist und Filmlegende. Gestern ist Hardy Krüger im Alter von 93 Jahren in seiner kalifornischen Wahlheimat gestorben. Beatrix Novi erinnert an seine bekannten und eher unbekannten Seiten.
Hardy Krüger, 35, Filmschauspieler, Amateurpilot und Fernsehautor, bietet über das deutsche Reisebüro Ferienreisen zu seinem Safari-Hotel Momela Gamma Lodge in Tanganyika an.
Eine nüchterne Notiz im Spiegel, 1963. Hardy Krüger war Afrika treu geblieben, nach dem Welterfolg von Howard Hawks Film Hatari. Aber schon vor seiner Mitwirkung an diesem tourismusaffinen und inzwischen postkolonial verstaubten Tierfängerfilm hatte Krüger sich in Afrika heimisch gefühlt, so wie in anderen Weltgegenden auch. Zwischen Hamburg und Kalifornien bewegte sich der Weltenbummler so locker wie in der Fernsehserie dieses Namens, für die er bis hinunter in die Antarktis reiste.
Zwei Träume hatte ich, fliegen und schreiben.
Das sagte Hardy Krüger bei mehr als einer Gelegenheit. Das Filmen kam auf dem Wunschzettel seiner Jugend nicht vor. Aber ohne den Filmstar Hardy Krüger wäre der Schriftsteller Hardy Krüger wohl weniger bekannt geworden. Seine Leinwandkarriere begann immerhin mit einem Fliegerfilm. Junge Adler. Für ihn rekrutierte 1943 der Regisseur Alfred Weidenmann den 15-jährigen blonden Vorzeige-Arier direkt von der Sonthofener NS-Eliteschule weg.
Ich bin als Nazi erzogen worden. Bei uns zu Hause stand eine Hitlerbüste auf dem Klavier. Und als ich 13 war, hat man mich auf die Ordensburg-Sonthofen geschickt als Adolf-Hitler-Schüler.
Eberhard Krüger, in Berlin als Sohn überzeugter Nazi-Eltern geboren, spielte gern einen von diesen prächtigen jungen Kampffliegern, die ihren kernigen Ausbildern Freude machen und immerzu vergnügt und am Leben sind. Und doch führte diese Kriegsermunterung zu der entscheidenden Wende, nämlich zur Begegnung mit dem im stillen Widerstand tätigen Schauspieler Hans Sönker. Der brachte es fertig, den im Kosmos der Hitlerei aufgewachsenen Jungen über das wahre Wesen des Regimes aufzuklären. In den Ruinen der Nachkriegszeit, da hatte er schon Frau und Kind, fand Hardy zum Theater und dann zum Film. Seine weichen, immer jugendlichen Gesichtszüge entschärften das in Verruf geratene Klischee vom blonden Deutschen, das ihn für den NS-Film mal prädestiniert hatte. Und ausgerechnet er sollte als erster Deutscher neben Weltstars wie John Wayne, James Stewart, Charles Aznavour agieren dürfen.
Hardy Krüger, a young actor new to British films, is already a star in his own country.
1957 gelangte Hardy Krüger zu internationaler Bekanntheit mit der britischen Produktion »Einer kam durch«. Kongenial gab er eine verblendete Variante seiner selbst, den Kampfflieger Franz von Werra, der als einziger deutscher Kriegsgefangener den Briten entwischt war und sich nach Deutschland durchgeschlagen hatte. Wo der wirkliche Werra sich wieder zum Dienst meldete und den Heldentod starb. Dem deutschen Publikum wurde diese Pointe im Abspann allerdings verschwiegen. Vor diesem Film hatte Krüger vornehmlich und zunehmend unwillig im deutschen Nachkriegskino gespielt, von Mädchen aus der Südsee bis Liane, das Mädchen aus dem Urwald.
Das muss der richtige Film sein. Das muss etwas Gutes sein.
Mit dem Entschluss, es in Ländern mit höherer Filmkultur zu versuchen, begann das Leben des Weltenbummlers Hardy. In Joseph Losys Blind Date spielte er den ratlosen, betrogenen Liebhaber mit einer juvenilen Sinnlichkeit, die noch den Umweg übers Kindchenschema machte. Robert Aldrich stilisierte ihn in Der Flug des Phönix wieder zum typischen Deutschen, diesmal als nervtötend pedantischen Nerd. Serge Bourguignons eindringlich sensibles Melodram »Sonntage mit Sibylle« gewann 1962 einen Oscar, wirkte aber zu Hardys Enttäuschung nicht nach. Um die 70 Filme hatte er gedreht, als er sich endgültig aus diesem Geschäft zurückzog. Das Polyglotte blieb seine Lebensform. Vielleicht war es auch seine Art der Abwehr gegen die nationalistische Hybris, die er bis ins hohe Alter bekämpfte. Wenn er in Schulen oder in Talkshows immer wieder warnend und mahnend erzählte, von seiner eigenen Einziehung zu einer SS-Einheit 16-Jähriger, von Verweigerung, Notwehr, Desertion und knappem Überleben, dann begriff man, warum eine solche Jugend nie vergeht.
Hardy Krüger ist mit 93 Jahren gestorben, ein Nachruf von Beatrix Novi. Provisorien, das wissen alle, die schon mal auf eine Wohnung bezogen haben, Provisorien sind langlebig und erfreuen sich nicht zuletzt deswegen großer Beliebtheit. Im vergangenen Herbst wurde in der Musikstadt München ein Provisorium eröffnet, die Isar-Philharmonie, Ausweichspielstätte für den baufälligen Gasteig. Und siehe da, die Begeisterung war allseits groß. Akustik, Architektur, alle waren zufrieden. Wir haben darüber im Oktober berichtet, wollen dranbleiben und nachfragen, womit der neue Saal gefüllt wird. Und da lohnt sich der Blick auf das Programm der Münchner Philharmoniker, die in der Isar-Philharmonie quasi zu Hause sind. Gestern Abend haben sie eine Komposition aus der Taufe gehoben, die neue Sinfonie des englischen Komponisten Julian Anderson uraufgeführt. Am Pult stand Semyon Bütschkow. Jörn Florian Fuchs war für Kultur heute dabei. Es handelt sich, Herr Fuchs, um ein Auftragswerk, für das mehrere namhafte Institutionen zusammengelegt haben. Neben den Münchner Philharmonikern auch das Cleveland Orchestra und BBC Radio 3. Also ein internationales Konsortium, wenn man so will. Aber ist man mit der Gattung Sinfonie nicht eigentlich hoffnungslos hinterher? 19. 20. Jahrhundert, ja, aber heute doch eigentlich nicht mehr.
Ja, und der Titel Symphonie, die Genrebezeichnung, ist auch tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Das Stück dauert nicht ganz eine halbe Stunde. Man hat zwei Sätze. Der erste ist ganz kurz und der zweite ist sehr, sehr lang. Und eigentlich hätte man sagen können, symphonische Skizzen oder ja, Instrumental-Orchestralstücke nach Bildern. Denn der Hintergrund ist der Fotograf Josef Sudek, ein bekannter tschechischer Fotograf. Und er hat Fotos gemacht, alles in Schwarz-Weiß aus dem alten Prag. Also da reden wir so 30er, 40er, 50er Jahre. Und davon hat sich jetzt Julian Anderson inspirieren lassen. Er ist tatsächlich nicht nach Prag gereist. Das lag auch an Corona und hat gleichsam aus dem Ohrensessel heraus als komponierender Brite sich Prag genähert, eben über alte Schwarz-Weiß-Fotos.
Also keine absolute Musik, Prag Panoramas heißt diese zweite Sinfonie, sondern Programmmusik?
Ja, schon Programmmusik und durchaus aber mit mehreren Ebenen. Er hat zum Beispiel auch von der Moldau oder auch aus der Wenzelskathedrale hat er die Klänge der Glocke dort oder eben des Flusses hat er aufgezeichnet oder aufzeichnen lassen und das auch nochmal verarbeitet. Es ist eine durchaus süffige Musik, nicht immer ganz eingängig. Es gibt gerade bei den Bläserpartien durchaus auch extreme Spieltechniken. Hier ist mal ein kleiner Eindruck, wie das alte Prag in der neuen Musik von Anderson klingt.
Also so ganz, ganz neutönerisch klingt es jetzt nicht. Dieser Komponist, der Engländer Julian Anderson, Jahrgang 67 ist er und auf dem europäischen Festland, so ich das weiß, nicht allzu sehr bekannt. Was sollte man über ihn wissen, Herr Fuchs?
Ja, ich würde sagen, er ist so in der mittleren Kategorie anzusiedeln. Also es gibt ja die ganz großen Stars, George Benjamin, der eben auch eher aus sozusagen die großen Bögen schreibt, die großen Stücke, die Instrumentalmusik, die weltweit gespielt werden. Auf der anderen Seite so komplexe Komponisten oder komplex arbeitende Komponisten wie Brian Ferneyhough. Und dann gibt es diese mittlere Generation, die durchaus avanciert ist, aber jetzt das Rad nicht neu erfinden will. Und das muss ich sagen, was Handwerk, Instrumentation etc. betrifft, passt das sehr, sehr gut, was er da gemacht hat.
Nun ist das ja nicht die einzige Uraufführung dieser Tage, diese Sinfonie von Julian Anderson. Haben die Münchner Philharmoniker jetzt mit der neuen Heimstatt auch ihr Programm geändert, also sich selbst eine Art Frischzellenkur unterzogen?
Absolut, die haben die Chance ergriffen oder sind dabei, sie zu ergreifen, eben die Dinge doch neu zu machen. Es war ja ein, mit Verlaub, doch etwas verschlafenes Orchester, das eben das große, vor allem romantische Repertoire gespielt hat über viele, viele Jahre und ein treues Abo-Publikum hatte. Zu wenig junge Leute, das wird alles gemacht durch Musikvermittlung, durch jetzt eben ganz schnell aufeinanderfolgend gleich 3 Uraufführungen. Es gibt noch Lehrer Auerbach, es gab Fasil Say, also wirklich renommierte Leute. Und das kommt gut an. Ich wurde selber in der Pause des Konzerts dann gefragt nach meiner Einschätzung. Und das Ganze wollte man also dann digital auf der Webseite präsentieren, also Interaktion ist da so auch ein Stichwort. Ein ganz kleiner Einwand, was die Isar Philharmonie insgesamt noch betrifft. Das Gebäude nach wie vor toll, die Akustik auch gestern überzeugend. Immer noch ein Problem mit der Verkehrsanbindung. Man sieht also auch diverse Leute hilflos im Auto hin und her fahren, wo man denn parkt oder auch beim Einlass. Also da gibt es noch Nachholbedarf.
Und auch das gehört natürlich zum Konzertbesuch. Jörn-Florian Fuchs, vielen Dank. Wir sprachen über den gestrigen Abend in der Isar Philharmonie in München. Oper, Kantate oder Oratorium, Comic, Film und Theaterstück. Das Gilgamesch-Epos, vor etwa 6000 Jahren entstanden, hat mittlerweile viele Gesichter, viele Formen und Klänge. In diesem ältesten überlieferten Epos der Menschheitsgeschichte steckt einfach alles drin. Freundschaft und Liebe, Verrat, Macht, Naturkatastrophen, einfach alles, was große Literatur ausmacht, weil es das menschliche Leben prägt. Auch in der Bibel und in Homers Odyssee sind Gilgamesch-Spuren auffindbar. Das, was einst in Keilschrift auf Tontafel niedergeschrieben wurde, taucht nun vermehrt wieder auf Leinwänden, Bühnen und in Ausstellungsräumen. Armin Fasanifa über die Gegenwärtigkeit eines uralten Stoffes.
Gilgamesch, der Herrscher von Uruk. Zu 2/3 Gott und 1/3 Mensch führt er die Stadt Uruk zur Blüte, knechtet aber auch seine Untertanen. Um ihn in die Schranken zu weisen, erschaffen die Götter aus Lehm einen mächtigen Gegner, den wilden Mann Enkidu. Doch die beiden entbrennen in Freundschaft zueinander, besiegen gemeinsam Humbaba, den Wächter des Zedernwaldes, und bezwingen den gewaltigen Himmelsstier. Ihre Schrankenlosigkeit erzürnt die Götter. Enkidu muss sterben und Gilgamesch irrt verzweifelt bis ans Ende der Welt. Er findet und verliert das Kraut der Unsterblichkeit und fügt sich resigniert in das Schicksal aller Menschen.
Das ist der älteste Text von Mesopotamien und vielleicht auch sogar in der Welt. Und aber auch, man kann viel von Mentalität und also sogenannte DNA von Mesopotamien in diesem Text sehen. Also von einer Diktatur bis zum ökologischen Problem, aber auch unter anderem die Wasserprobleme. Die Rolle von Wasser in Gilgamesch ist super wichtig.
Der in Berlin lebende iranische Multimedia-Künstler und Filmemacher Oyad Najafi und die Kuratorin Sarah Maske versammelten Künstlerinnen und Künstler aus Iran, Irak und der Türkei, um ökologische Prozesse in der mesopotamischen Region zu betrachten. Das Ergebnis Sandstorm and Then There Was Dust war zuletzt Ende 2021 in der Galerie am Körnerpark zu sehen. Der Titel setzt bei den Sandstürmen an, die infolge lokaler und globaler Klimaveränderung die Region zunehmend heimsuchen. Najafis eigene Arbeit, Planting Gilgamesch, thematisiert die riesigen Löcher, regelrechte Krater, die sich infolge des abgepumpten Grundwassers plötzlich mitten in der Landschaft auftun. Wahrhaft monumental ist Akram Khans Outwitting the Devil, zuletzt am Depot in Köln zu sehen. Der britisch-pakistanische Choreograf, der immer wieder Menschheitsmythen auf ihre aktuelle Gültigkeit hin befragt, ergründet mit Tänzerinnen und Tänzern im Alter zwischen 25 und 68 die Hybris des jungen Königs, der riesige Mauern hochziehen lässt und im Alter erkennt, dass alles, auch er selbst, zu Staub zerfallen wird. Aus dem Bühnenboden, mehr oder weniger eine schwarze Tafel, steigen manchmal und unmerklich düstere Silhouetten empor, Umrisse einer Stadt. Zur Musik von Vincenzo Lamagna beschwört Khan eindringliche archaische Bilder herauf. Die Entstehung befestigter Städte und urbaner Kultur, die Herausbildung neuer Techniken des Krieges und der Niederwerfung, den Beginn schriftlicher Aufzeichnungen. Alles eine schwere Geburt, ein ewiges Ringen. Während Khan mit seinen vom indischen Bharatanatyam bis zum Hip-Hop reichenden Tanzstilen den transnationalen Aspekt des Mythos betont, inszeniert die türkische Künstlerin und Filmemacherin Pelin Tan She Who Saw the Deep, der auf der Sharjah Film Platform Premiere hatte, zwischen Kühen, antiken Ruinen und anatolischen Dörfern, mit einfachen Elementen, die an die Arte Povera oder den Neorealismus von Pasolini erinnern. Alle Rollen werden von Schauspielerinnen am Ahmet-Theater der Provinzhauptstadt Diyarbakir dargestellt. Die handelnden Figuren sind sämtlich weiblich. Dies mag auf die rechtlich zunehmend prekäre Situation der Frauen in der Türkei anspielen. Und es betont die insbesondere am Anfang dieses Männermythos ablesbaren matriarchalischen Wurzeln. Die kurdische Sprache der Inszenierung erinnert auch an Jahrzehnte der Unterdrückung kurdischer Kultur. Handlungsorte sind die uralten antiken Städten bei Mardin, Dara und Hasan Cave, dessen kulturelle und archäologische Schätze von einem riesigen Stausee geflutet wurden. Am Ende von Pelin Tans Experimentalfilm wartet die Protagonistin Gilgamesch einsam an einer Bushaltestelle am Rande einer riesigen Hochhaussiedlung. An den Rändern türkischer Großstädte wuchernd, stellen diese Satellitenstädte die Schattenseite jener urbanen Zivilisation dar, deren Beginn das Gilgamesch-Epos einst markierte.
Armin Fasanifer über aktuelle Produktionen des Gilgamesch-Epos. Und jetzt noch mehr Aktualität in den Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
Als Reaktion auf die Antisemitismusvorwürfe gegen Verantwortliche bei der diesjährigen Documenta soll ja ein Expertinnenforum veranstaltet werden. Darüber hatten wir gestern schon informiert hier bei Kultur heute. Und auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth ist für diesen Vorschlag. Wörtlich sagte sie: Ich finde es richtig, dass die Documenta Gelegenheit geben will, in eine Debatte einzutreten, um das Grundrecht der Kunstfreiheit angesichts des Kampfes gegen Rassismus und Antisemitismus und Islamophobie zu diskutieren und werde sie auf dem Weg dahin unterstützen. Die Bedeutung der Kunstfreiheit hatte gestern Abend auch noch einmal der Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle betont, der auch Documenta-Aufsichtsratsvorsitzender ist.
Die Kuratoren, die künstlerische Leitung muss vollumfänglich künstlerische Freiheit genießen. Es ist sozusagen in der DNA ganz wesentlich der Documenta, dass nach der Auswahl durch die Findungskommission die künstlerische Leitung quasi nur bestätigt wird vom Aufsichtsrat und dann eine große Freiheit genießt, zu kuratieren. Das muss nicht jedem gefallen, darüber kann man auch diskutieren, pro und contra, vollkommen in Ordnung. Es darf niemals sein, dass Politik, Aufsichtsrat oder irgendwelche Gremien, Gesellschafter beispielsweise, der Documenta in diese Freiheit eingreift.
Ja, und es werde deshalb auch keine Sondersitzung des Aufsichtsrats geben und es bedürfe keinerlei Beschlüsse, so Geselle bei Deutschlandfunk Kultur. Die Tickets für die Salzburger Festspiele sind schon so nicht gerade billig und auf Webseiten der Viagogo AG, einem Online-Vermittler von Karten, wurden sie offenbar teilweise noch teurer verkauft. Seit Jahren hatten sich Festspielkunden beschwert, weil sie bei Viagogo Eintrittskarten erstanden hatten, die um ein Vielfaches teurer waren als ihr eigentlicher Wert. Deswegen hatten sich die Salzburger Festspiele jetzt gewehrt und gegen Viagogo geklagt, um die überhöhten Kartenangebote zu unterbinden. Das Handelsgericht Wien gab den Salzburger Festspielen recht. Es hat dieser Klage jetzt in erster Instanz stattgegeben. Mitte März soll die Leipziger Buchmesse wie geplant auf dem Messegelände stattfinden, so will es der Direktor Oliver Zille. 2020 und 2021 war die Buchmesse ja wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Dieses Mal aber sei eine Absage die, Zitat, schlechteste Option. Die Branche steht laut Zille voll dahinter. 75% aller Aussteller seien im Vergleich zu 2019 angemeldet. Den hohen Stellenwert der Buchmesse unterstrich auch Katharina Meyer vom Merlin Verlag im Interview mit der Leipziger Volkszeitung.
Anna Kohn mit den Kulturmeldungen, vielen Dank dafür. Das Gutachten zum Missbrauch im Erzbistum München und Freising belastet auch den emeritierten Papst Benedikt. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und das war Kultur heute am Donnerstag mit Maria Elmenreich am Mikrofon.